Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Heute ist der 18. April 2024 und wir sind verabredet mit dem Daniel Saurens von Feingold Research. Mein Name ist Lothar Albert und bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Der Trade Center der Alice Exchange wird dieses Jahr 25 Jahre alt und das ist natürlich ein Grund zu feiern. Es wird einiges passieren auf den Social Media Kanälen, wie zum Beispiel stellen die kostenlose Karten für die Invest zur Verfügung oder sie verlosen auch beispielsweise LXWare wie dieses coole Hoodie. Damit, bevor wir zum Daniel schalten, kurz der Blick auf den Risikohinweis. Ihr wisst, alles, was wir hier sagen, ist ausschließlich unsere Meinung und keineswegs als Empfehlung zu verstehen. Und ihr wisst auch, alles, was ihr an der Börse macht, ist riskant und geht auf eure eigene Gefahr. Und damit einen schönen Gruß nach Frankfurt. Herzlich willkommen, Daniel.
Schönen guten Tag.
Ja, dann lass uns direkt beginnen mit der Netflix-Aktie. Ich habe mir die heute mal langfristig angesehen. Ich glaube, im Jahr 2008 notierte die mal so unter 2 Dollar. Das heißt, ich glaube, das ist eine Ver-325-fachung. Das ist schon ganz, ganz enorm. Netflix bringt heute nach Börsenschluss Zahlen raus. Was ist davon zu erwarten, Daniel? Wie geht es weiter mit Netflix?
Genau, ja, die Netflix hat sich langfristig toll entwickelt, kommt nicht ran an eine Monster Energy. Das ist die beste Aktie der letzten 30 Jahre. Die kennt vielleicht der ein oder andere von der Tankstelle. Aber Monster Energy hat auch nur einen Unternehmenswert von 55 Milliarden. Da ist eine Netflix weit davon entfernt. Vielleicht kurzer Rückblick. Die Netflix war ja erstmal gesucht während der Corona-Pandemie und dann hat sie sich fast gedrittelt, weil die Leute so ab 2022 gerade in den USA begannen, wieder mehr rauszugehen und die Filmstudios hatten ja logischerweise während Corona dann zu. Es kam keine neue Ware auf den Markt. Es sah sehr schlecht aus mit den Neuabonnenten. Dann hat Netflix am Preismodell gedreht und es kam auch frische Ware. Und jetzt hatten, und hat, sie haben vor allen Dingen auch dieses Sharing der Lizenzen unterbunden oder weitestgehend unterbunden. Und jetzt sieht man, sie haben ihren gesamten Absturz wieder gut gemacht. Und die Netflix ist kurz vor ihrem Rekordhoch, beziehungsweise tobt sich da gerade so ein bisschen aus. Jetzt ist es wichtig bei den Quartalszahlen. Die Analysten erwarten natürlich, dass die sehr gut ausfallen. Um weiter nach oben zu laufen und auch neue Rekorde zu liefern, müssten die Zahlen aber überragend ausfallen aus meiner Sicht, damit da kurzfristig was drin ist. Sonst muss man nämlich mit einem Sell on Good News rechnen. Das haben wir ja auch schon gesehen in den letzten Wochen. Beispielsweise Bankensektor, der ist ja schon weitgehend durch und da war eine JP Morgan mit Granatenzahlen. Da hat eigentlich überhaupt nichts gemangelt und trotzdem gab es an dem Tag ein 6% Minus, ein Sell on Good News. So ist eben der Aktienmarkt. Buy the rumor, sell the fact. Das ist altbewährt. Und da gucken wir mal bei Netflix eben, ob das möglich ist, dieses Überragende zu liefern. Wenn nicht, wie gesagt, muss man auch Gewinnmitnahmen einkalkulieren.
Okay, damit werfen wir einen Blick auf the next big thing, wie Steve Jobs zu sagen pflegte, auf Apple. Apple war ja auch viele Jahre lang absoluter Highflyer an der Börse. Letzter Zeit eher ein bisschen schwierig.
Genau, weil Apple eben aus Sicht der Anleger nicht the next big thing ist. Sie sind bei KI nicht so stark, wie man das vielleicht erwarten würde. Und wenn man jetzt mal guckt, auch was Apple seit Jahresanfang geliefert hat, da steht die Aktie mit minus 13% in der Liste, eine Google plus 11, eine Meta plus 40, eine Amazon plus 20, Microsoft 10 und Nvidia mit knapp plus 70%. Das ist erstmal die schlechten News für alle Apple-Fans, denn in der Tat, die Aktie hat dieses Jahr keinen Spaß gemacht mit herkömmlichen Long-Investments. Aber das muss man sagen, in den letzten Tagen hat man ja gesehen, aufgrund dieser zerplatzenden Zinshoffnungen in den USA, dass die Märkte nach unten kommen. Volatilität im VIX war ja auch 50, 60% gestiegen. Und dann stabilisiert sich eine Apple-Aktie, weil Leute Apple als Cash-Ersatzfunktion auch nutzen und dann da rein fliehen, sozusagen, weil man eben sagt, naja, bei Apple weiß ich, das ist vielleicht nicht der potenzielle Verdoppler in den nächsten 2 Jahren, aber die liefern mir beständig Gewinne rein. Das ist mehr Value als Growth mittlerweile. Und da geht dann eben auch das Geld hin. Und deswegen vielleicht jetzt eine Phase, in der Apple sich stabilisieren kann und möglicherweise die anderen dann mal outperformt.
Ja, Safe Haven oder so ähnlich sagt man da, glaube
Ja,
ich auch.
genau.
Damit wechseln wir die Branche. Wir kommen zu Airbnb, ein Unternehmen, das ja ein ziemlich cleveres Geschäftsmodell hat, nämlich andere Leute dazu bringt, Geld für sie zu verdienen und sich daran zu beteiligen. Ein Blick auf den Langfristchart zeigt, dass sich da eigentlich wenig getan hat. Also seit Emission hat sich der Wert eigentlich nicht großartig verändert, aber doch im kürzerfristigen Bereich seit Januar 2023 hat die Aktie sich verdoppelt. Ich glaube, zumindest in Deutschland gibt es ein bisschen Probleme, weil die Städte das nicht so gern sehen, dass jeder seine Buden in Ferienwohnungen umwandelt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber wie ist dein Blick auf die Dinge, Daniel?
Ja, Airbnb ist ja im Grunde genommen das, was man sich als Anleger wünscht, Plattformgeschäft. Das heißt, jeder Euro, der umgesetzt wird, da landen irgendwie zwischen 10 und 20 Cent dann bei Airbnb. Klar, die brauchen eine Menge ITler und Programmierer, aber reine Plattform, reiner Mittler, ähnlich wie eine Uber, die sich auch sehr gut entwickelt hat in letzter Zeit. Das Ding bei Airbnb ist, als die damals an die Börse kamen, hatten wir eine sehr gute Börsenphase. Und der Preis zum IPO war schon sehr, sehr ambitioniert, als Airbnb kam. Insofern muss man das immer in Relation setzen. Es war dann kein Wunder, dass die erstmal in ihre Bewertung reinwachsen müssen. Das fand zuerst mal statt, dass sie auch runtergestuft wurden. Jetzt haben sie sich aber ganz gut gemacht und man sieht ja auch, das ist ja Tourismusgeschäft, dass die Amerikaner da weitaus besser performen als die Europäer. Also eine Booking läuft auch sehr gut, ist ja im Grunde ähnliches Geschäft, Mittler. So, und wenn ich mir dagegen angucke, die operativ tätig sind, eine TUI oder auch eine Lufthansa, wo man sagt, eigentlich das Business der Lufthansa läuft ja, aber trotzdem, die Aktie kommt überhaupt nicht aus dem Quark. Im Gegenteil, das sieht ziemlich böse aus in diesem Jahr, auch verglichen mit dem Gesamtmarkt. Und deswegen eine Airbnb da sehr positiv zu sehen und das ist eigentlich aus dieser Rubrik eine starke Marke. Und wenn die mal Schwäche zeigen sollte, dieses Jahr vielleicht dann eine gute Chance reinzukommen, wenn noch nicht drin ist.
Ja, und das könnte tatsächlich auch jetzt direkt passieren. Ich habe mir vorhin mal den Seasonal Chart angeschaut und da ist April und Mai eigentlich noch eher ein bisschen negativ zu sehen, bevor dann der Sommer losgeht und die Buchungszahlen steigen und dann wird wahrscheinlich auch der Aktienkurs von Airbnb wieder in die richtige Richtung gehen. Damit kommen wir zu einem der, ja, sagen wir auch Highflyer, zu der Tesla-Aktie. Man muss sagen, ich habe so das Gefühl, Tesla hat jetzt in letzter Zeit so ein bisschen seinen Vorsprung verloren. Ich glaube, viele andere Marken haben von Tesla viel gelernt und auch aufgeholt. Aber dennoch, die Aktie war insgesamt gesehen ein sehr, sehr gutes Investment. Und es stellt sich die Frage, ob die jetzigen niedrigeren Kurse eher Kaufkurse sind.
Ja, ich bin ja nicht der größte Tesla-Freund. Ich habe über die Jahre immer gesagt, die muss zurechtgestutzt werden, bis die Leute verstehen, dass es nicht dieser Wunder-IT-Konzern ist, sondern natürlich ein Automobilkonzern, der eine Top-IT hat. Ja, das stimmt. Aber das wurde eben auch unfassbar teuer bezahlt. Und wir waren dieses Jahr ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben im Januar die Mercedes auf unsere Favoritenliste genommen und die Tesla eher links liegen lassen, beziehungsweise gesagt, wenn sie dann mal richtig korrigiert hat, dann kann man dort vielleicht mal eine Einstiegsposition nehmen. Und das hat sie jetzt. Das muss man wenigstens sagen. Sie liegt year to date -37%. Also das ist schon eine Ansage, ist das Schlechteste, was du an der Nasdaq dieses Jahr kaufen konntest. Und es liegt natürlich daran, wie du schon sagst, andere Autobauer haben gelernt, autonomes Fahren ist Mercedes-Daimler sehr stark, Porsche weiß auch, wie man E-Autos baut und die sehen zum Teil halt auch sehr schick aus, wie ich finde. Tesla ist da auch natürlich optisch, wenn man seine Models anguckt, ich will nicht sagen stehen geblieben, aber es fehlt mal so der nächste Schub. Und Elon Musk ist groß im Versprechen. Er hat natürlich auch eine Menge über die Jahre geliefert. Aber jetzt kommt Tesla dahin, dass man sie wirklich auch sehr, sehr ernst betrachtet und auch genau guckt, wie sind die Margen, wie sind die Rabatte. Und da war Tesla auch aggressiv und wollte andere verdrängen. Aber wenn ich bei den Rabatten aggressiv bin, dann leidet meine Marge. Und genau das hat man gesehen. Und das resultiert dann eben in einem 37% Minus seit Jahresanfang. Bonuspunkt, die Aktie ist gerade eher überverkauft und einige liegen auch Short drauf. Und Tesla hat in der Vergangenheit schon häufiger gezeigt, dass die auch für Short Squeezes gut sind. Also wenn dann mal wieder eine Serie guter Nachrichten kommt, dann ist die auch schnell wieder in so einem kleinen V 30, 40% höher. Das geht bei Tesla manchmal sehr zügig.
Ja, im Augenblick, glaube ich, gibt es auch ein großes Kostensenkungsprogramm. Das ist eigentlich etwas, was die Börse sehr gerne sieht. Was mir da ein bisschen aufgefallen ist, dass Musk gesagt hat, dass sie eine ganz große Zahl doppelt besetzter Stellen haben. Das sind ja eigentlich Anfängerfehler, oder?
Das sind Anfängerfehler. Vielleicht, wenn man halt wächst, sind das auch Anfängerfehler, die man macht. Sie haben sie vielleicht auch beim Personal einfach überdimensioniert zugekauft. Aber wie man Musk kennt, der, das hat er ja auch bei Twitter schon gezeigt, der ist ja dann relativ rigide, wenn es um Personalabbau geht, und fegt dann auch mal durch.
Ja, okay. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Wert, der absolute Highflyer Nvidia. Im März fast an die 1000 angestoßen, am großen Verfallstag. Da etwas korrigiert. Siehst du die immer noch auf dem Weg nach oben oder siehst du da eher die Chance, dass man vielleicht zukünftig noch zu tieferen Kursen, wenn man den Trend doch verpasst hat, nochmal reingehen kann?
Ich würde die Nvidia ein bisschen vergleichen mit Nasdaq und DAX. Bei Nasdaq und DAX war es so, dass so bei 18.000 hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt geben auch die letzten Bären auf. Das sah man auch in ein paar Statistiken. Da wurden nochmal Leute rausgespült. Und du hattest so das Gefühl, okay, was soll ich jetzt noch gegenhalten? Das Ding steigt ja eh nur. Und auf der Einzelaktienbasis ist das eine Nvidia. Die war übrigens im ersten Quartal bei einzelnen Derivate-Emittenten an manchen Handelstagen häufiger gehandelt als der DAX. Das gibt es eigentlich nie, dass du eine Einzelaktie so weit oben hast. Rheinmetall aus Deutschland war, by the way, auch sehr, sehr stark im Q1, aber Nvidia eben ausgesprochen beliebt. Und da trifft noch umso mehr das zu, was ich eben bei Netflix erwähnt hatte. Also da werden beim nächsten Mal auch überragende Zahlen nicht reichen, sondern da muss man irgendeinen Superlativ überragend noch erfinden. Und da kann man sich auch jetzt schon ausrechnen, irgendwann kommt der Punkt, da wird es das erste Mal nicht überragend sein. Und dann kommt die Prüfung für dieses Unternehmen. Und man darf nicht vergessen, eine Nvidia, wenn die an einem Tag im Moment plus 3 oder minus 3% macht, das ist einmal die Market Cap von Mercedes, die da rauf oder runter geht. Die ist einfach von der schieren Größe jetzt in Dimensionen angekommen, wo man sagt, das ist schon heftig. Und das auf dem Zinsniveau der USA, wo man auch sagt, Mensch, ich habe auch Alternativen und ich muss ja nicht sagen, ich shorte das Ding. Aber als Investor kann ich auch mal sagen, nach so einer Rallye, komm, ich gehe mal raus und parke mein Geld und dann fehlt vielleicht die Käuferseite ein bisschen und das reicht manchmal auch schon für eine Korrektur. Also lange Erklärung, kurze Antwort. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nvidias, die Supermicros und wie sie alle heißen, dieses Jahr doch eine Korrekturphase durchleben. Wann die kommt, gucken wir mal, aber 20% Korrektur wäre da nichts. Also das wäre absolut Normalniveau, wenn das passieren würde dieses Jahr.
Ja, und wenn man den Chart anschaut und die alten Regeln gelten, dann sollte das auch tatsächlich passieren.
Genau.
Ja, liebe Zuschauer, das war's. Vielen Dank, lieber Daniel.
Gerne.
Nochmal der Hinweis, Lang und Schwarz Trade Center wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Verfolgt uns bitte auf unseren Social-Media-Kanälen. Dort gibt es verschiedene Aktionen. Und in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.